So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Tischlein deck dich 138. Ich bin in der Krise und ich will mich heute da rausschießen, rausbefördern. Wie im Fußball eben bin ich ein krisengebeutelter Club wie der VfB. So, was ganz unbestreitbar. Die letzten beiden Folgen zumindest haben in mir das Gefühl hinterlassen, angeschlagen, angekränkelt zu sein, nicht mehr richtig zusammenhängend podcasten zu können. Aber da lassen wir diese düsteren Tage also nun hinter uns. Und ja, kommen wir hier zur Sache. Ich habe mir notiert, ich will alles kurz und klein schlagen. So, das sollte eine Ansage sein für heute. Und ich will, dass einfach alles zusammenbricht. Alles mit dem Hammer einmal niederreißen, niederwerfen, sprengen oder niederkonkurrieren. Nun, ja, ich bin Simon hier am Mikrofon. Hallo, falls ihr neu seid, das hier ist Tischlein deck dich, der Philosophie- und politische Podcast. Mein Programm ist also der Umsturz, die Umwälzung der ganzen Herrschaftsformen auf der Welt, außer in China natürlich. Da wird ja schon richtig geherrscht. Und ja, aber in fast allen anderen Ländern noch nicht so richtig auf ordentlich sozialistische Weise. Und daher müssen wir das also alles umwerfen und da wirklich sagen, komm, alles wegputschen ist auch besser. Da wird auch was kaputt gehen, was vielleicht nicht hätte kaputt gehen sollen, aber wir müssen wirklich diesen Mut haben, einfach alles komplett neu zu machen. Von der grünen Wiese, wie mir dieser konservative Freund sagte, der beim Rundfunk arbeitet und sagt, ja, früher hat er noch dran geglaubt, aber heute nicht mehr, nachdem er jetzt jahrelang da drin gearbeitet hat, in diesem trägen System, sieht er, nein, die Leute da, Der ganze Laden ist nicht reformierbar, sagte er mir dieses Wochenende. Man muss auf der grünen Wiese neu anfangen. Gut, und ich fange hier aber nicht neu an, sondern baue mal um mal auf meinem akkumulierten Podcast-Schatz und mal konstruiere ich noch einen Anbau dran. Und was heute ansteht, ist gar nicht mal so klar. Ein kleines Detail zum Anfang, ja. Ich will dem Aufwand-Podcast Respekt zollen, auch wenn es heute keine Clip-Folge wird, leider. Aber was ich da hörte, war ja wunderbar, war ja exzellent, war ja... Das hat mich so zum Lachen gebracht. Also noch, ja, diesen Podcast hörte ich also bei der Arbeit. Etwa Aufwand-Podcast Nummer 6, einer der allerfrühesten, wo sie wirklich noch revolutionär unterwegs waren. Und da Stefan, wie revolutionär er da manchmal ist, das ist unglaublich, unfassbar. Weil er dann sogar noch sagte, ja, ich will mal den Bundespräsidenten beleidigen oder zum Rücktritt auffordern. Irgendwie so sagte er, ja, jetzt fordere ich mal einen Rücktritt vom Bundespräsidenten. Weiß gar nicht, ob das okay ist, ob das in Ordnung ist. Aber trotzdem, ja, das fand ich beeindruckend, dass dazu seine politischen Analyse steht und sagt, ja, für diese Rede, die Gauck da hielt, da ging es um die sterbenden Flüchtlinge im Mittelmeer, für diese Rede sollte er zurücktreten und sagte, ja, ich weiß gar nicht, was droht mir hier, aber egal, ich muss es trotzdem so aussprechen. Und damals war eben noch so, das ist, ja, unglaublich bewundernswert und auch Thilo natürlich und ja, die wurden dann eben über den Verlauf dieser 444 Folgen langsam domestiziert und eingenordet, brav geleitet und sanft in die richtigen ideologischen Bahnen gelenkt, die dem herrschenden System nützlich sind, die liberalen Bahnen, also wo es nicht um Umsturz gehen darf, sondern um die Evolution des Bestehenden, um die sukzessive Weiterentwicklung. Und nun gut, und so will ich einfach sein. Ich will mich hier schon so frei podcasten, dass am Ende mich niemand mehr einordnen kann. Selbst wenn mein Podcast berühmter wird oder ich mir auch Gesprächspartner einlade. Hier auch die Einladung an Stefan. Ja, ich bin nur zu träge, dir zu schreiben oder so. Aber eigentlich würde ich es ja doch gern machen zu einem Podcast. Nun, wie auch immer. Ja, und das ist schon ein guter Punkt. Das bringt uns an diese Wasser, diese Gefilde, in die Untiefen der sozialen Angst und dieser Frage, das Soziale, was erwarten die anderen von mir und traue ich mich überhaupt, die anzusprechen, wie kann man da was anknüpfen? Ja, aber nein, dieses eine amüsante Bit, Moment hier mal, vielleicht kann ich es jetzt dann doch spielen, wenn ich das schon erwähne hier. Moment hier mal, liebe Leute. Kurz Pause hier. Ich spiele jetzt wirklich einen Aufwand-Podcast an. Ja, hört euch das nur kurz an. Es ist nicht inhaltlich, es ist nur was Witziges oder wie auch immer. Weiß nicht, ob es so witzig ist, aber okay. So, hier haben wir es. Jetzt kurz da reinhören, bitte. Ja.
Koalitionsausschuss auf der Themenliste.
Bericht aus Berlin, Reinhard Becker.
Der Arbeitnehmerproteste gestern. So, der Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel. Damit herzlich willkommen zum Bericht 2015. Aus Berlin, meine Damen und Herren. Und bei mir im Studio begrüße ich den Mann, gegen den sich gestern die Proteste gerichtet haben, gegen dessen Politik besser gesagt, den Wirtschafts- und Energieminister. Guten Abend, Herr Gabriel.
Guten Abend, Herr Becker.
So, das war also die Einleitung, was eigentlich ein Thema sein sollte, war einfach nur ein Intro für den Gast.
Was die Zuschauer oder die Zuhörer jetzt nicht sehen, was aber die Zuschauer gesehen haben. Er, Becker, kündigt Gabriel an und dann kommt die Kamera so von seitlich angeschwenkt und zeigt erstmal seinen Bauch und dreht sich dann langsam nach vorn.
Ja, dann...
Ja, das fand ich einfach so wunderbar, diesen Part hier. Es wird der Bauch gezeigt, das ist das Wichtigste zuerst. Und ich weiß nicht, warum ich so witzig fand, konnte ich dann gar nicht mehr einkriegen, als ich das hörte bei der Arbeit. Ja, einfach immer erst das gute Stück von Gabriel präsentieren. Aber das ist ja auch gemein. Und ich will hier nicht Fat-Shaming betreiben. Und es war ganz klar falsch, wie ich damals sagte in Folge 130, dieser fette Gabriel oder so. Nein, sondern in seinem Fall ist diese Fettleibigkeit, ein gewisses Übergewicht, ja vielleicht auch noch gar nicht so medizinisch schädlich. Oder wie auch immer, kann ja jeder lieben, wer will, gesundheitspolitisch nur auch ganz richtig, was ich bei einem italienischen Podcaster hörte, den ich in Folge 15 spielte, man soll es auch nicht so abfeiern, wenn jemand extrem fett ist und es dann eigentlich schon ja einfach rein biologisch, medizinisch ungesund ist und ihm schadet und dann sagen, ja, nee, aber hier kein Fettshaming. Da meinte dieser Podcaster, ja, das sollte man dann schon irgendwie auch leicht kritisch ansprechen können. Aber ja, wie auch immer, das will ich mir hier nicht so eigen machen. Oder, sondern nur sagen, ja, Gabriel, bei ihm ist der Bauch vielleicht manchmal im Weg, aber das behindert ihn ja nicht bei seiner politischen Arbeit, sondern die Fehler da sind sicher auf andere Mängel geistiger Natur bei ihm zurückzuführen. Und ja, es sieht ja auch nur so aus, ne, weil er halt ein bisschen klein gewachsen ist und so jemand wie Seehofer zum Beispiel ist so groß, der hat auch einen großen Bauch, aber sieht dann eher wie eine Birne aus. Und ja, das ist einfach unfair dann, aber ist ja auch irgendwie drollig, ist ja auch irgendwie süß, sein Dickerchen wie Gabriel, wie der dann aussieht. Und das wollte ich hier nur zur Sprache, zum Ausdruck bringen und ihn auch loben für sein Auftreten, für sein Aussehen. Sigmar Gabriel finde ich auf jeden Fall bewundernswert, nachahmenswert, ja, volles schwarzes Haar. Ein energischer Gesichtsausdruck. Würdevolle Gravitas. Und wie auch immer, ja. Hören wir hier noch kurz weiter, ob es noch was Interessantes gab in diesem Clip.
Jetzt muss wieder Herr Schulz mal eingreifen mit seiner intellektuellen Fähigkeit. Und zwar, du sollst mal interpretieren, was Sigmar Gabriel hiermit meint.
Und was wir brauchen, ist, dass wir Arbeitsplätze und Klimaschutz beides zusammen schaffen. Das eine ist nicht wichtiger als das andere. Und deswegen bin ich sicher, dass wir das auch schaffen werden. Extrempositionen in der Debatte übrigens verbieten sich. Das macht keinen Sinn.
Also es geht ja darum, zum einen...
Ja, okay. Bleiben wir hier extrem. Also, ja, versöhnlerische Positionen verbieten sich hier im Podcast. Das versteht sich von selbst. Werden wir wieder extremer, liebe Leute. So. die haben jetzt abgefrühstückt, die Podcaster. Mehr ist heute, glaube ich, nicht nötig zu spielen, sondern das kann ich hier abhaken. Hier hatte ich es mir aufgeschrieben. Gabriel Bauch. Ja, jetzt aber kommen wir hier zum Schuss. Es gab noch einen fehlenden Part letztes Mal, wo ich gar nicht weiß, warum ich den übergangen habe. In dieser Vorlesung, in dieser trägen Folge letztes Mal. Und ich kann es nicht ausdrücken, warum wiederum diese Podcast-Krise über mich gekommen ist. Sie ist im zyklisch, wie im Kapitalismus zyklisch. So hatte ich damals schon in den 80er-Folgen genau das ausgedrückt, dass ich da in der Krise war, in der Krise steckte mit dem Klimathema, dass ich nicht eigentlich angemessen behandeln konnte und mich gesträubt habe und immer wieder Einschübe über literarische Themen und weltpolitische um den Ukraine-Krieg immer wieder das eingeschoben habe. Historische Aufarbeitung und so weiter. Ja, und das konnte ich gar nicht richtig begreifen. Das war dann auch eine Krise Mitte der 80er, durch die ich mich dann durchgeackert habe, die ich mich glorios ja, möchte ich sagen, glorios raus rausgearbeitet habe. Entschuldigung für die Ablenkung, liebe Leute. Ja, das gehört sich natürlich nicht. Und das war aber natürlich nicht der einzig krisenbehaftete Moment in Tischland, denke ich, sondern die Krisen ziehen sich natürlich durch. Und ja, wollte nur noch erwähnen, genau die andere Krise, bei der bin ich gerade ja dabei, die zu publizieren, Folge 124, das war jetzt die erste, die wieder einen längeren Abstand dazwischen hatte in der Publikation. Die anderen Folgen habe ich wirklich so rauspubliziert, einen Tag nach dem anderen, fast ohne Pause dazwischen, seit 110, also diese ganze Latte da, die Podcast-Batterie mit den Folgen, den ich die anderen Konkurrenten niederwerfen will. Und in diesem Abschnitt ist aber dann wirklich der Wurm drin, sage ich, zwischen 123, wobei die Krise drückte ich auch schon ganz klar so aus, selbstreflexiv in Folge 118 schon anfing mit dieser langen Folge, wo ich mich vielleicht übernommen habe. Und ja. Und ja, das war auch krisenbehaftet. Danach ging es wirklich aufwärts, vor allem mit Folge 125. 126, das dann dieses Thema Stalin versus Merkel, wer ist eigentlich böse und wer ist beseelt von der Idee des Fortschritts und des Guten und reicht der ganzen Menschheit die Hände, damit sie endlich mal sich aus dem Morast und Schlamm befreit? Na, die Antwort ist natürlich einfach, Stalin ist der Gut, der Schaffende, sagen wir mal, der was Neues schafft und ja, da geht auch das eine oder andere zu Bruch, wo er da eben eingreift ins Räderwerk, aber Merkel orchestriert alles so, dass einfach weiterläuft wie bisher und da gehen so viele Millionen Menschen zu Bruch in diesem Räderwerk, aber es ist halt das Althergebrachte und scheinbar unblutig. Aber okay, das brachte ich da auch schon zum Ausdruck 126 und referierte ich letztes Mal und heute, so war mir Gott helfe, kommen wir zu einem Text, wo ich das nochmals ganz klar schwarz auf weiß bewies. Die Verdorbenheit Merkels, weil Merkel ja auch nur ein Token, ein Platzhalter ist für diese ganzen liberalen Politiker. Okay, da kann ich hier vielleicht nur einen kleinen Teil vorlesen. Also, was beim letzten Text letztes Mal war es, ja, mit der Dialektik und so weiter und der fremde Tod in Afrika kann uns sehr wohl rühren, aber es geht ja nicht immer nur um die Hungernden, sage ich ganz klar, sondern auch um Leute, die noch genug zu essen haben, aber die keine würdevolle Arbeit haben, die nicht diese Form der Arbeit haben, wo sie sagen können, ich bringe der Geliebten oder dem Geliebten was mit nach Hause auf den Tisch und das macht uns auch stolz und das erfüllt einen mit einem Glücksgefühl. Ja, und diese Leute haben diese Arbeit, haben die Leute dort nicht in Mauretanien oder Mali und da setzen sich dann Terrororganisationen, faschistische, dschihadistische Organisationen durch, die aber nur die Frontkämpfer sind von den wirklichen Faschisten, die an den Schalthebeln der Macht eben sitzen. In Washington und so weiter. Also, ja, und diese Länder dann, die sind ja nicht einfach so, dass sie aus Empathielosigkeit ausgeblutet werden, sondern weil unser Markt so ist. Uns fällt auch nichts ein. Wir sind so strunzdumm. Oder unsere imperialistischen Konzerne hier, die pressen einfach noch das mit der Autoerfindung jetzt seit über 100 Jahren aus, quetschen alles raus. Und ja, die Märkte, die braucht man halt da. Gewisse Rohstoffe braucht man halt. Und da muss halt der Zugang offen sein. Die muss man da halt abbauen können. Aber eine gleichwertige Produktionsinfrastruktur soll da nicht aufgebaut werden in irgendeinem afrikanischen Land. Und ja, dann schaffen die es vielleicht auch nicht von selber, weil es dann ein korruptes System ist, auch eine Oligarchen-Elite oder ja, zu strukturell ist man da einfach noch zurückgeworfen, einfach noch nicht so eingespielt als Gesellschaft. Und gleichzeitig ist der Kapitalismus ja auch in immer tiefere Krisen verstrickt, die wir ja selbst hier im herrlichen Europa zu spüren bekommen, wo es selbst hier schon so Millionen Menschen schlecht geht, die wirklich ohne Arbeit da, ja, dahin vegetieren müssen, jetzt im Zuge der Wirtschaftskrise 2008 und der ungelösten Euro-Krise. Ja, selbst hier also schon, ne? Und was will man da also erwarten, was da so ein Land wie Mauretanien oder Senegal noch auf die Beine stellt? Ja, und ich wollte das nur zum Ausdruck bringen. Ja, nicht, also ja, die Rohstoffmärkte, da, die müssen natürlich offen sein. Deshalb greift Frankreich immer wieder da ein, in Mali und so weiter, schickt seine Armeen. So, ja, dass die Afrikaner jetzt schon selber sagen, nee, lieber nicht. Lieber die Russen wurden da gebeten, dann hier zu kommen. Weiß nicht genau, wo das jetzt war, wo die Russen dann, ich glaube, in Mali, ja, wo die dann gleich die französischen Garnisonen übernommen haben. Und ja, die. Aber viel größer ist ja noch dieses Desinteresse einfach, dass man sagt, es ist auch ganz gut, diese Länder so unterentwickelt zu halten, zu belassen. Wir haben halt ein Interesse am Handel mit denen. Ja, der sich leisten kann in diesen Ländern, gibt es auch eine winzige Oberschicht. Den wollen wir unsere Porsches natürlich verkaufen. Ja, und so sehe ich es einfach bei der Arbeit immer wieder, wo ich auch im Produktionsumfeld tätig bin, wo diese ganzen Autos hingeschifft werden, überall weltweit, die ganzen Häfen aufgelistet, sehe ich da. Und ja, selbst nach Djibouti, das ich schon mal erwähnt habe, Djibouti ist nur so ein oder zwei Millionen Land. Aber selbst da werden solche hochwertigen Autos aus Deutschland hingeschickt. Ja, selbst nach Ecuador, solch ärmeren Länder Mittelamerikas, wie, ja, was weiß ich, gut, Panama ist natürlich eine Steueroase. Ja, aber überall einfach in Afrika, Algerien, Djenjen heißt dieser Port, dieser Hafen dort am Mittelmeer, in Algerien, überall einfach hin. Also, Myanmar, ja, sicher auch. Also ja, und so ist es ja, wir sagen, ja, da müssen natürlich die Handelswege offen sein. Es kann ja nicht sein, dass hier unser Absatzmarkt geschwächt wird, überall, wo noch jemand was kaufen könnte, was wir herstellen, da muss das natürlich geschehen. Und ja, so muss es wohl sein. Ja, hier klingelt jemand, das lenkt mich ab. Und ja, dadurch werden, also solche hochwertigen Produkte sind dann vielleicht ein Sonderfall, aber es geht ja auch um die ganz grundlegenden Nahrungsmittel, wie in Indien, ist ja schon im 29er Podcast aufgearbeitet wurde, dass da früher Linsen das Grundnahrungsmittel waren und die auch viel nährstoffreicher sind, für den menschlichen Körper eigentlich viel besser geeignet als Weizen oder ja, vielleicht in dem Klima waren noch viele Kalorien und viele Vitamine, Nährstoffe liefern und das wurde dann irgendwie auch umgestellt durch den westlichen Einfluss, genauso wie in Afrika man jetzt Weizen konsumiert und nicht mehr die traditionelleren Getreide wie Hirse oder weiß nicht genau, was da sonst konsumiert wurde. Aber so ist es halt. Jetzt ist dieses Problem mit dem Ukraine-Krieg, dass der Weizen da nicht mehr nach Afrika kommt, basiert im Grunde auch auf dieser europäischen kolonialen Vergangenheit, dass nämlich man, ja, dass die Weißen halt die Übermenschen waren, so wie auch die Südamerikaner, damals die Eingeborenen, die das Weiße einfach so bewundert haben und gedacht haben, das sind Götter. Und ja, so denkt man, ja, dann muss es ja so sein, wenn die Weizen essen, dann ist das ja das richtige Essen. Also dann haben wir hier einfach falsch gelebt, dann müssen wir uns anpassen. Und so ist es halt heute immer noch. Und das will ich einfach zum Ausdruck bringen. Nur weil man dann abzieht und die Kolonie zurücklässt wie in Namibia, als Deutschland, heißt das ja nicht, dass der Kolonialismus vorbei ist. Das ist dieses Postkoloniale. Ja, das eigentlich ein falscher Begriff ist, weil der Kolonialismus ja weitergeht. Also es geht, wir sind heute sicher noch nicht in einem postkolonialen Zustand, sondern darauf müssen wir uns wirklich mit aller Kraft hinbewegen und ein politisches Projekt dazu starten. Dass es da wieder einen Austausch auf Augenhöhe geben kann, der ja so wichtig ist, gerade für die Liebe, wenn wir da an meine Liebestheorien denken und die Frage der Reibung zwischen Angehörigen verschiedener Herkunftsländer, verschiedener Ethnien, wenn man so will, oder was auch immer für Phänotypen, sagen wir mal genau wie in der Biologie, der äußere Typ, die Merkmale, verschiedene Phänotypen. Ja, das ist auch sowas Lustvolles. Und ja, es kann irgendwie auch nicht richtig ausgeglichen und auf Augenhöhe sein, solange immer noch ganz krass dieser krasse, beträchtliche Imperialismus existiert. Genau, es sind also auch die Grundnahrungsmittel. Und so sagte Thomas Sankara, er war der erste Präsident von Burkina Faso, ein Sozialist, ein Revolutionär, der dort geherrscht hat, leider nur 4 Jahre, dann wurde er weggeputscht mit einer Verschwörung, einer real existierenden Verschwörung von den USA und Frankreich und sicher weiteren Stakeholdern da ins Werk gesetzt und dann einfach ermordet, ausgetauscht durch seinen Stellvertreter, der dann ja eben geschmiert wurde von diesen imperialistischen Mächten. Und das war, er hat aber da ja einfach sehr gute Ideen gehabt, weil er diese Unabhängigkeit Afrikas oder seines eigenen Landes, Burkina Faso, so in den Vordergrund rücken wollte. Und er sagte, ja, die Leute fragen immer, wo ist denn der Imperialismus, was, wo soll das sein? Er sagte, ja, da müsst ihr doch nur auf euren Teller schauen, da seht ihr doch, was auf eurem Teller ist. Der Mais, der Weizen, das sind Produkte, die kommen aus dem Ausland. So werden wir beherrscht gehalten. Und wir sollten lieber keine Entwicklungshilfe annehmen, weil sonst werden wir nur noch abhängig gemacht. Und ja, müssen den aus der Hand fressen. Also lieber so arbeiten, als bescheiden von klein auf aufbauen. Er hatte dann auch so eine Symbolpolitik der Bescheidenheit, dass er die ganze Mercedes-Flotte der Regierung ausgetauscht hat gegen billigere Autos und gesagt hat, er will keine Klimaanlage, weil das Volk von Burkina Faso, hat ja auch nicht diesen Luxus, also will er es auch nicht haben. Und ja, er ist aber heute immer noch eine sehr wichtige Figur und hoffentlich können die Burkina Fasan oder wie auch immer, können da anknüpfen, hoffentlich, und sich dann endlich befreien von dieser Vormundschaft des Westens, wenn man halt nicht mehr direkt kolonisiert. Klar, dann greift man halt nur noch so militärisch geheimdienstlich ein. Alle paar Jahre, wenn es einem nicht passt, wer da gerade demokratisch oder durch Unterstützung des Volkes an die Macht gekommen ist. Klar, das kennen wir, das zieht sich ja wirklich durch alle Länder und das ist ein wunderbares Beispiel, Burkina Faso, weil es so ein kleines Land ist und man kann wiederum extrapolieren, was richtet dieser Imperialismus weltweit an. Also es geht um Rohstoffquellen, um irgendwie Kontrolle von Gebieten, Einflusssphären und dabei ist dann auch völlig egal, dass dann halt mal, ganze Teile von Kontinenten unter Herrschaft von Terrormilizen geraten, wie jetzt gerade ja wie im Nahen Osten oder in Nordafrika. Das ist dann halt so, das ist dann mit einberechnet, aber Hauptsache diese geostrategischen, geopolitischen Schachzüge werden da umgesetzt und jetzt ist eben wiederum Militärputsch, sehe ich hier in den Nachrichten bei Burkina Faso. Ja, das sind alles diese Auswirkungen, das sind Leute, die heute sterben wegen dieser imperialistischen Politik. Nicht nur der Politik während dem Kolonialismus, sondern vor allem dem, was danach noch folgte. Burkina Faso übersetzt Land des aufrichtigen Menschen. Ah ja, das ist wunderbar. Der Name wurde dann auch kreiert damals von Sankara. Einwohnerzahl. Amtssprache Französisch, Hauptstadt Ouagadougou. Wie viele Einwohner hat Es grenzt an Senegal, da ein Binnenstaat, aber direkt bei Senegal und ja, in Westafrika. So, ich wollte doch nur kurz nachschauen. Bruttoinlandsprodukt, ja, 17 Milliarden, das ist weniger als der Umsatz von Mercedes-Benz. Ja, ein bisschen mehr als der Gewinn, sagen wir mal. Von diesem Weltkonzern, auf den wir hier doch stolz sein können, hier in der Region, ja. Ja, und ich bin ja auch stolz auf meine Region und sag's auch, ich gehe so gern spazieren im Wald, gestern zum Beispiel mit dem konservativen Freund und die Blätter sind jetzt so schön bunt und es ist ja ein Genuss, sagen wir mal, auch hier zu leben. Auch wenn es sicher noch andere, schönere Gebiete gibt, aber die Menschen dort in Burkina Faso haben doch genauso ein Recht, dort zu leben, wo sie halt herkommen und nicht gesagt zu bekommen, ja, du kannst halt zu uns kommen als Flüchtling, ne? Hier können wir dich noch einsetzen. Aber diesen gleichwertigen Austausch, den ich schon mal vorschlug in den 50er-Folgen mit Blick auf Peru, dass man die Industrien dort aufbaut, langfristige Verträge eingeht, wir liefern euch die Technologie, zum Beispiel für eine Schokoladenfabrik, wie es ja auch da möglich wäre in Westafrika, wo viel Kakao wächst. Schokoladenfabriken, wie bauen wir die auf? Und wir garantieren euch das über die nächsten Jahrzehnte, dass wir euch immer die Schokolade dann abkaufen. Und so kann sich die Industrie dann langsam protektionistisch entwickeln. Ist nicht so der Konkurrenz ausgesetzt, sondern durch diese ja, politischen Pläne, Zentralplanung, dass man sagt, so und so viele Tonnen Schokolade werden abgenommen Jahr für Jahr von Deutschland, von Ghana oder Burkina Faso. Und die haben ja die Technologie dahin transferiert. Die Arbeiter dürfen zu uns reisen, um da ein paar Monate oder ein paar Jahre ausgebildet zu werden. Gleichzeitig unsere Arbeiter reisen da runter, um die anzuleiten, um die Fabriken auf Trab zu bringen, um zu schauen, was läuft da nicht, wo hakt es noch mit der Arbeitsmoral. Es ist ja auch so, ganz klar, die Arbeitsmoral ist was Wichtiges. Und es ist nicht rassistisch zu sagen, ja, die Leute da unten, naja, die sind halt noch nicht so eingespielt. Die haben es halt noch nicht so. Ja, da kann man halt nicht so sich bewerben für eine Ausbildung wie hierzulande und dann zeigt an der Meister die Disziplin bei der Arbeit, wie es wichtig ist, wie man ordentlich sauber arbeitet. Wie auch immer. Also ja, dass man da einfach in ein Umfeld eingebunden ist, wo man so ein bisschen Professionalität lernt. So wie auch ich eigentlich eher gern unordentlich bin, aber dann denke, ja, bei der Arbeit irgendwie will man doch auch Teil des Unternehmens sein und disziplinierter seinen Beitrag leisten als Arbeiter und so. Ist doch irgendwie auch was Schönes. Ja, und deshalb strenge ich mich manchmal an und denke mir, jawohl, jetzt. Und ja, so ist es. So muss also dieser Austausch da vonstatten gehen zwischen den Arbeitskräften und zwischen den Industriegütern. Und das kurbelt ja auch unsere Wirtschaft an. Darauf kam ich ja schon einige Mal zu sprechen. Diese ganzen Industrieprodukte, die Maschinen zur Herstellung der Schokolade, was dann ja auch klimaschonend ist, dass die Kakaobohnen nicht roh nach Europa geschifft werden, sondern wirklich schon die Schokolade fertig prozessiert ist und dann ja auch weniger wiegt und so weiter, als jetzt die ganzen Kakaobohnen. Ja, also das würde das deutsche BIP auch massiv wachsen lassen, wenn wir die ganzen Maschinen Jahr für Jahr da runterschicken können und das ja weltweit, klar, so Schokolade kann man in bestimmten Regionen anbauen, aber in anderen kann man dann ja andere Pläne aufstellen. Da müsste man eben ein Plan für die ganze Welt haben, Zentralplan wie damals in Moskau, in der Sowjetunion ist ja sehr wichtig. So müsste das gehen und dann ja, da würde wirklich jeder profitieren und es wird natürlich auch Sachen geben, die dann schlechter laufen, wo es vielleicht an manchen Stellen gewisse Annehmlichkeiten jetzt dann nicht mehr gibt wie im Imperialismus. Aber das ist dann der schwierige Aufbau des Sozialismus und da muss man dann auch sagen, nee, also nee, das ist jetzt so viel besser und denken besser, wir müssen uns einfach selbst vielleicht mal materiell beschränken, zurückhalten. Das Wichtigste ist, dass jeder eine Arbeit hat, die ihn auch einigermaßen erfüllt und dass wir da vorankommen, dass wir dieses Arbeitsklima Jahr für Jahr besser machen für die Leute, dass sie dann nicht mehr krank werden wie jetzt, sondern dass ihnen das noch die Gesundheit gibt zu arbeiten. Gut. Burkina Faso, Unité Progrès Justice. Einigkeit, Fortschritt, Gerechtigkeit. So wie das brasilianische Motto eben ist, Ordem e Progresso, Ordnung und Fortschritt. Ist irgendwie positivistisch inspiriert, habe ich mal gelesen. Der Positivismus war ja eine Philosophie oder Soziologie, die Ende des 19. Jahrhunderts in Mode kam, mit Auguste Comte, einem Soziologen, der von Michel Houellebecq sehr geschätzt wird. Und ja, genau, kenne ich mich nicht aus, aber sehr interessant, dass es sich dann in der brasilianischen Staatsmoral, Staatsraison niedergeschlagen. Und ja, ich finde es einfach wunderschön. Brasilien, vor allem diese Flagge und das Land. Und jetzt aber zu diesem Text noch mal kurz, nur kurz das noch runterrattern hier. Ja, das ist der Anfang des Textes von Ende des letzten Mal. Dialektik. Was verbinde ich mit dem Begriff? Zwei Pole. Den Austausch und Einklang zwischen ihnen. Auch das Widerstreben, sich ablehnen und abstoßen. Das Ringen, das Kämpfen. Zwei diametral aufeinander abgestimmte Konzepte, dem gleichen oder verwandten ideologischen Feld entlehnt. Das Utopische im Denken von Marx verwirklicht in den Gesetzen der UdSSR. Auch wenn sich hier Ernüchterung bereitmachen kann, warum nicht auch liberale Kunst zulassen, statt den sozialistischen Realismus zu predigen, wie 1930, das kulturpolitische Pendant zum gesundheitspolitischen Führungsanspruch der Wahnidee, die eigenen Individuen sollten um jeden Preis gesünder sein oder sicherer vor gefährlichen Anführungszeichen, Krankheiten wie Corona, so der heutige chinesische Staat. Und das sollte die Überlegenheit des Sozialismus als Gesellschaftssystem beweisen. Diese Beweisführung ist ja bereits ein Abgleiten in den Liberalismus und gibt seinen Prinzipien vollumfänglich nach. Demzufolge ist man als sozialistischer Staat durch diesen Akt sowieso schon innerlich besiegt, was es genau genommen überflüssig macht, noch den Kampf, Vergleich, die ideologische Konfrontation mit der Gegenseite jenseits der Berliner oder chinesischen Mauer zu suchen. Denn das theoretische Konstrukt des Rechts auf Gesundheit und der Pflicht, die Gesundheit der Mitmenschen gleichsam zu schützen und zu schonen, das ist ja schon das allerverbrämteste liberale Ideal schlechthin. Vergleiche Pfahler. Heute hat sich in der Gesundheitspolitik die Trendwende vollzogen. Die Bürger schulden dem Staat ihre Gesundheit. Misstrauen macht sich breit, ob jemand, der zu lasterhaft Zigaretten genießt oder auch Extremsport macht, dadurch nicht seine asoziale Ader zeigt und die anderen in Mithaftung nimmt. Dem Menschen fällt nichts mehr ein, wozu er noch leben soll. Er wird vom liberalen Staat dazu ermuntert, alles von sich wegzustoßen und sich von jedermann belästigt zu fühlen, der im öffentlichen Raum etwa noch etwas Eigenes, Unvorhersehbares, Aneckendes zur Schau stellt. Ja, das hatten wir letztes Mal. Und das ist sehr wichtig, dieser letzte vorgelesene Satz, weil das wurde mir erst am Wochenende wieder klar bei diesem konservativen Freund, der jetzt sagte, oh, ist so genervt, er ist so sauer, dass jetzt Cannabis legalisiert werden soll. Und was soll das bitte? Das, dann stinkt's ja an jeder Ecke, sagte er mir. Ich ihn fragte, ja, aber was verschlechtert sich denn dadurch für dich? Und ja, das geht ihm einfach komplett gegen den Strich, diese Grünen schon wieder und so. Ja, und das ist genau dieses Denken, dieses Mindset, diese Anrufung, die Ideologie, zu denen diese Gesellschaft ihre Bürger erzieht, dass sie den Staat als etwas sehen, das nur noch zur Versauberung des öffentlichen Raumes da ist, alles Schmutzige von einem weghalten und ja, alles könnte schmutzig sein, also möglichst alles von einem weghalten. Und das ist genau das Problem. Wie soll man noch ins Gespräch kommen, also sage, wie man braucht was Anzügliches eigentlich. Anzüglich, Humor, die Erotik ist immer etwas Schwieriges, Ambivalentes. Aber nicht nur so kann man ja ins Gespräch kommen. Aber ja, ich meine nur, in diesen Gefilden ist es schwierig, sich dann vorzumachen. Wenn der Staat jetzt heutzutage nur noch dazu da ist, klar, es gibt ja auch sexuelle Belästigung, was ein Problem ist, vor allem für Frauen, und es ist ja richtig, dass darüber gesprochen wird, nur ja, in diesem übertriebenen, bezärtelten Diskurs von heute ist es wirklich so, dass man dann ja, sich denkt, oh je, ich will ja auch nicht Belästiger sein, was ich will am liebsten nicht mehr. Wenn man sowieso schon so schüchtern ist, wie die meisten heute, sowieso schon so schwach und schüchtern erzogen werden oder automatisch gemacht werden durch das System. Ja, dann führt das genau zu der Situation jetzt, dass man nicht mehr weiß, was ist überhaupt, was darf man überhaupt machen, wie sexualisiert ist diese Gesellschaft überhaupt. Man redet die ganze Zeit drüber, aber, oder ja, in den Medien sieht man es die ganze Zeit. Die meisten jüngeren Leute sind vielleicht pornosüchtig, und, aber ja, in der Realität spielt sich immer weniger ab und immer weniger trauen sich vielleicht sogar diesem Modell des Lustmolchs zu folgen, wie es uns in den Serien und Filmen vorgelebt wird. Und ja, ich glaube, es gibt natürlich noch einige prägnante Beispiele oder die dann damit protzen, aber vielleicht, das ist dann genau das Abschreckende für die Masse der Menschen und die sagen sich dann, oh je, lieber nicht. Und ja, das ist genau die Situation von heute. Aber es geht ja hier nicht nur um Sex, sondern wirklich dieses, genau, mit dem Kiffen auch, dass man sagt, ja, dass der Staat soll einfach dafür sorgen, dass sich draußen nichts Unanständiges, Ungewohntes riechen muss. Und das kann ja wohl nicht sein. Also, dass man jetzt an jeder Ecke kiffen dürfen soll. Ja. Und natürlich mit dem Virus muss man das auch in Verbindung bringen. Es kann ja wohl nicht sein, dass da diese Leute rumlaufen, die nicht darauf achten, wann sie wie Covid haben und dann einfach rausgehen und niesen. Und der Staat muss da eigentlich eingreifen. Ja. Und der sozialistische Realismus, diese Vorgabe in der Literatur, wie es zu schreiben wäre, ist auch so dieser Idee entsprungen, meiner Analyse zufolge, wie vielleicht die heutige Covid-Strategie in China, dass man sagt, ja, es geht den Leuten ja auch besser, also muss das jetzt auch dargestellt werden. Jetzt stellen wir mal da, wie die Arbeiter hier arbeiten und glücklich lachen und einfach nur, ja, glücklich sind, dass sie jetzt hier in der Sowjetunion leben. Und ja, das finde ich einfach ein bisschen lächerlich, weil natürlich geht es den Leuten besser, aber ob die das überhaupt so einsehen, ist die Frage. Und ob, ja, das ist nämlich genau die Frage, die alte Gesellschaft wirkt über Generationen noch nach. Die Bedürfnisse, die man hat, kommen aus dieser alten Gesellschaft und den alten Vorstellungen. Was ist der Staat? Genau, der Staat ist halt heutzutage der mich beschützt, einfach nur alles Freiheit vor den unguten Einflüssen der Gesellschaft, des Äußeren. Ja, also, ja, das wird so lange dauern, überhaupt die Leute, dass denen bewusst wird, dass der Sozialismus was Gutes ist, und natürlich noch viel länger, wenn wir in so einer angespannten weltpolitischen Lage sind, wie damals in der Sowjetunion, dass es weiterhin diese imperialistischen Länder gibt, die Gegenpropaganda betreiben, wie böse der Kommunismus ist. Und ja, schneller wird es natürlich gehen, wenn wir wirklich die Weltrevolution hinkriegen, jetzt wirklich in Burkina Faso und Afrika und auch Europa. Das wird dann schon ein stabiler Block, da könnten wir dann auch, ja, bei uns stehen und sagen, komm, ist auch egal, was die in Nordamerika noch machen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, die Leute werden erzogen werden müssen, erst auch sozialistisch zu denken. Und das heißt nicht, dass alle indoktriniert werden und gleichgeschaltet, sondern wissenschaftlich, dass man sich Gedanken über die Wirklichkeit macht und mit Marx auf dieser Basis, dieser Philosophie von Marx und seinen Nachfolgern wie Lenin, dann versucht, die Welt zu begreifen und den Leuten das begreiflich zu machen, in was für einer Welt sie leben, und sie dann eigene Ideen darauf basierend entwickeln zu lassen. Und das wird aber sehr lange dauern. Und ja, also einfach dieser sozialistische Realismus als Vorgabe von Stalin oder der Sowjetmacht damals an die Schriftsteller, einfach so zu schreiben, ja, dass klar wird, ja, hier ist schon das bessere Leben. Das ist auch ein bisschen lächerlich, das erinnert eigentlich an diese chinesische Covid-Strategie, und es ist ein Abgleiten in den Liberalismus, dass man sagt, ja, ja, also einfach frei sein von allem bösen äußeren Einfluss. Frei sein davor, dass der Staat, dass andere Menschen da mich belästigen oder dass meine Biografie nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Nein, sagt Stalin damals, und da muss ich ihn halt doch kritisieren an diesem einen Detailpunkt dann, ja, dass da doch eher eine politische Freiheit auch braucht, eine ästhetische Freiheit der Künstler. Und Hux meinte dann, ja, aber nicht eine politische, sondern politisch sollten sie schon noch auf Linie sein, nur eine ästhetische Freiheit. Aber wie soll das abzugrenzen gehen? Also Ja, es lässt sich nicht ganz sagen, aber gut. Ja, das bringe ich hier in Verbindung mit der Covid-Strategie, aber schreiten wir jetzt weiter vor, vielleicht es gibt jetzt nämlich noch zwei Texte, die ich mir überlege, und beide haben eigentlich was damit zu tun mit dem, was ich schon angeschnitten habe. Aber vor allem der letztere Text über China und Covid ist wichtig, und vielleicht muss ich mir den jetzt dann wirklich vornehmen. Aber hören wir doch kurz ein Lied, dann kann ich mich auch entscheiden. Und dieses Lied heißt Freedom und geht um die Freiheit. Und ja, es geht darum, man schaut nach der Freiheit. Und wenn ihr nach der Freiheit schaut, dann ist es am besten, den Blick nach China zu richten. Dort, glaube ich, kann man noch frei leben und wirtschaften. Und man befindet sich auf dem Weg Richtung Sozialismus. Auch wenn der verschlängelt und gewunden ist. Und der Parteikongress ist jetzt aber zu Ende gegangen. Und ich weiß nicht, ob sich meine Prognose bewahrheitet hat, dass es dort mehr innerparteiliche Demokratie gibt als hierzulande. Also als hierzulande selbst in der überparteilichen Demokratie an ja, Austausch mit den Ideen des Volkes bewerkstelligt wird. Hierzulande, sage ich, sind wir einfach ganz krass unserem Regime ausgeliefert. Wir sind machtlos. Wir können alles sagen, das ist ja das Ding, mit dem wir geködert werden, um dann ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, es hat alles seine Richtigkeit. Aber ja, es ist wirklich, wir sind wirklich der Tyrannei ausgeliefert, und in China, da hat man als Bürger doch noch Einfluss, kann in die KP eintreten und dann da mitwirken am Kongress. Und ja. Aber ich habe mich jetzt noch nicht informiert, was da genau Fakt war beim Kongress. Und wollte das nur so als These in den Raum stellen. Und ja, wenn man nach Freiheit schaut, dann muss man wirklich dahin schauen. Es gibt gar keine andere Wahl heutzutage. Also das ist das Land, wo man ökonomisch nicht so unterjocht ist, wo man wirklich die Chance hat, sich ein bisschen abseits dieses brutalen Konkurrenzwettlaufs der westlichen Ideologie zu setzen, zu begeben, in eine gewisse Sicherheit vor den Weltenläuften, die von so wild gewordenen imperialistischen Mächten da gezeugt werden, und ohne dass es ihnen überhaupt noch auffällt oder sie interessiert, was da für schwelende Kriege und Hungerkrisen, Wirtschaftskrisen, politische Instabilität ausbricht am anderen Ende der Kette ihrer Handlung, wie in Burkina Faso oder sonst wo. Naja, gut, und damit dann dieses Lied Looking for Freedom aus dem Film Django Unchained. Looking for Freedom, und da geht es ja um einen Sklave zur Zeit der Sklaverei in den USA. Und der will irgendwie ausbrechen und frei werden. Und das ist exzellent, um das ist ja wirklich eine maßgeschneiderte Metapher. Auch für die heutige Weltsituation, in der die meisten Länder so extrem geknechtet sind vom Imperialismus, der nicht nur, aber vor allem durch die USA eben angeführt wird. Und Deutschland ist in dienender Führungsrolle, wie Habeck so schön zu sagen beliebt. Und kommen wir jetzt ganz trocken zu diesem Text. Damit will ich dann auch den Abschluss finden. Es nicht zu sehr in die Länge ziehen heute, wirklich kühn, aber auch nüchtern bleiben. Kühn und mutig, aber auch streng und bescheiden bleiben. Ja, und daher habe ich mich entschlossen, nicht den China-Covid-Text vorzulesen, der enorm wichtig ist, denn ja, behandeln wir dann irgendwann mal. Kommen wir hier zu einer kurzen Einleitung, die eigentlich nicht die wirkliche Frage behandelt, sondern wie gesagt, es soll um Merkel und Stalin gehen, diese Dialektik. Und jetzt aber nochmal die Frage der Erotik, die Frage mit diesem Pakistan-Text aus Folge 123, die wilden Ströme Pakistans, und Folge 120, der NIMBY-Text, der Deutsche, der einfach so, ja, einfach routiniert arbeitet, keineswegs arbeitsscheu ist, sondern emsig und betriebsam. Und dafür aber einen hohen Preis bezahlt, dass er nicht mehr so erotisch ansprechend ist wie in anderen Ländern. So drückte dieser Text ungefähr aus. Ja, und das war auch rassistisch, aber beziehungsweise es ist genau diese Frage, was ist daran rassistisch? Natürlich ist es faschistisch, wenn am Ende dieses Texts Hitler gelobt wurde und gesagt wurde, ja, der wäre eigentlich derjenige, der noch am meisten für Stabilität sorgt, mehr als noch Scholz oder Merz. Das ist natürlich faschistisch. Nur inwiefern ist das überhaupt rassistisch oder ist es nicht auch legitim, da Unterschiede im Veränderten wahrzunehmen und sich zu denken, ja, das ist ja ganz schön ungewohnt, das stachelt mich jetzt eigentlich an. So wie ja beim auch beim gleichgeschlechtlichen Liebespaar geht es darum, die Unterschiede wahrzunehmen, aber beim Heterosexuellen ist ja nochmal dieser grundlegende Unterschied einfach zwischen den beiden Individuen, da in Form des Geschlechts, der gewisser äußere phänotypischer Merkmale und biologischen Erzeugungsorgane, die anders gestaltet sind. Und ja, so ist irgendwie diese Wahrnehmung der Differenz ganz entscheidend. Aber lesen wir jetzt hier einfach rein. Das ist auch nur eine Frage, ist auch nur genau diese Frage, die ich artikuliere hiermit. Wo liegt die Grenze? Etwa im programmatischen NIMBY-Text zwischen Rassismus, chauvinistischer Duselei und Überlegenheitszuschaustellung und der einfachen Anerkennung physischer, sozialer, sprachlicher Unterschiede zwischen Menschen, die aus verschiedenen Weltecken stammen. Inwiefern muss der heute aktuelle Antirassismus-Diskurs ökonomisiert werden, da er sonst, wenn er sich wie zurzeit nur auf den Antirassismus hier in Deutschland beschränkt und mehr Rechte und Respekt für hier lebende Migrationserfahrene fordert, uns Hemmung, Angst und Unlust aufbürdet und die Drohung des Bourgeois mitschwingt, der deutsche Arbeiter müsse sich mal klein machen und noch weiter bücken, sonst könnten ihn bald die Migranten ersetzen. Genau, und das brachte ich damals auch zum Ausdruck, was mir dann doch leid tat gegen diese Podcasts in Folgen 110, 11 oder 12. Ja, dass die halt so eine Migrationsjubelei betreiben und sagen, ja, je mehr nach Deutschland kommen, desto besser und überhaupt, wir brauchen es für unsere Wirtschaft und wir tun den Leuten damit ja auch was Gutes. Und ja, das ist irgendwie so ihre Sicht darauf und das geht mir einfach nicht weit genug. Was Deutschland da alles Gutes tun könnte auf der Welt, ja, das wäre einiges, nur wenn man innerhalb des Frameworks des Bourgeois denkt und sagt, Bourgeois, du besitzt ja die Produktivgüter, die Fabriken und Ingenieurspläne zur Herstellung der wertvollen Produkte. Und ja, dir wollen wir jetzt einfach sagen, dass du noch mehr Arbeiter brauchst und es mit den Deutschen nicht mehr reicht und wir deshalb Ausländer aufnehmen sollen. Und das ist ja auch irgendwie dann ein Ausdruck von Mitgefühl und so weiter. Und ja, das ist einfach sowas von dämlich, möchte ich da sagen, so daran zu gehen. Und genau, mehr gibt es auch nicht zu sagen, aber trotzdem, das macht irgendwie leid, weil jetzt scheinbar wieder diese Debatte aufkommt, wie 2015 dieses Jahr soll es wieder ähnlich hohe Flüchtlingszahlen geben. Und da will ich ja nicht auf der Seite der Warner stehen, die da sagen, wir schaffen es nicht, sondern ja, Deutschland schafft es nicht im grundlegenderen, viel, viel grundlegenderen Sinne. Wie ich schon betonte, nee, wir schaffen es einfach nicht. Und selbst regieren uns einen Staat, sondern wir müssen Deutschland wirklich zerschlagen. Das muss wirklich auf die Tagesordnung. Und das mit den Flüchtlingen, das schaffen wir natürlich schon. 1 Million, 2 Millionen, ja. Nur das ist überhaupt nicht, das ist eigentlich überhaupt nicht die politische Frage, vor der wir stehen, um die Probleme Deutschlands und auch viele Probleme der Welt anzupacken. Nun, weiter. Genau, das ist ja die Frage, was machen die Leute dann hier, die herkommen? Dürfen die sich halt nur so verdingen in der Mercedes-Fabrik dann? Oder werden die wirklich ausgebildet wie für diese Schokoladenfabrik, dass sie dann zurückkehren und dort das herstellen? Und ja, Autos ist vielleicht schwierig, damit kann man da nicht anfangen, in einem unterentwickelten Land wie Burkina Faso, dann vielleicht eher ein mittelentwickeltes Land wie Argentinien. Dort können wir dann Produktionsinfrastruktur für Autofabriken hinbringen und wirklich für eigene argentinische Konzerne dann. Und ja, so kann es gehen, ganz klar. Jetzt aber das hier. So, sonst könnten ihn bald die Migranten ersetzen. Genau. In der Tat, der Antirassismus muss mit der Forderung nach Weltrevolution einhergehen, damit jeder zumindest die Chance hat, auch bei sich zu Hause gut zu leben und nicht zur Migration gezwungen wird. Was uns dazu anleiten kann, mehr Mitgefühl und Kampfeslust für die brüderliche Entwicklung aller Weltecken an den Tag zu legen, ist die Wahrnehmung der erotischen Lust, die durch kulturelle oder was auch sonst für denkbare Differenzen noch gesteigert wird. Dieses Feld ist zu beackern. Richtig, und da wollen wir eine Furche ziehen in diesem Feld mit dem Pflug und das einmal durchpflügen. Und das ist das grundlegende Feld, das ich hier bestellen will und der Menschheit offenbaren will und zur Nutzung überlassen. Aber das ist gar nicht der Punkt dieses Textes, sondern das nur die das ist wieder der Liebeskommunismus, den ich dann eigentlich beackern werde dann in der Zukunft, sagen wir ab Folge 200, ja, müssen wir jetzt wirklich weiter in die Zukunft planen. Und jetzt aber zum Eigentlichen. Bevor wir diese Fragen angehen, eine Klarstellung. Die Blutexzesse der UdSSR sind nicht etwa ein Symptom eines gescheiterten Experiments, sondern diese Befleckung mit den wirklichen, also unschönen Realitäten der sozialen Dimension, in der wir agieren und versuchen vorwärts zu kommen, sind eine Auszeichnung, ein exzellenter weiterer Schritt auf einem Weg, der nicht erst durch Marx begonnen wurde. Aber jener lieferte den kompromisslosen Fervor. Ja, den feurigen Eifer. Ist das ein deutsches Wort? Ich weiß nicht. Den Fervor hin, ja. Er rief mittels unwiderlegbarer dialektischer Denkarbeit zum bewaffneten Kampf auf. Zu den Waffen, Proletarier. Nun gut, hier bin ich mir gar nicht sicher, ob Marx dazu wirklich so aufrief, aber zumindest hat er diese realen Kämpfe da ja auch analysiert, wie in den Klassenkämpfen 1848, 49, wie das Proletariat da niedergemesselt wurde und einfach noch nicht reif war. Und ja, aber irgendwie ergibt es sich aus seiner Philosophie. Es soll erstmal reifen, sagt Marx. Ja, es muss diese Massenbewegung sein, das demokratische Bewusstsein muss im Volk verankert sein. Von der Reife des alten Systems, dass das reif zum Sturz ist. Die Bourgeois-Herrschaft ist reif und abgehangen und kann weggeputscht werden. Und das sollte erstmal reifen, so irgendwie Marx' Position. Also ja, es ist nicht so, wie Lenin dann schreibt, wir sind keine Blanquisten, schrieb er dann 1917, noch vor der Oktoberrevolution. Wir wollen nicht einfach durch eine Minderheit die Macht übernehmen, sondern erst dieses Massenbewusstsein festigen. Und Louis Blanc war damals nämlich zu dieser Zeit 1848 in Frankreich ein Arbeiterführer und er war wohl sehr radikal und einfach auf diesem Trip, so die Macht zu übernehmen. Aber letztlich denke ich dann, ist Lenin ja doch Blanquist, weil das mit dem demokratischen Massenbewusstsein auch nicht so entwickelt war 1917, als sie sich dann an die Macht geputscht haben, sondern es sind diffizile Fragen und klar muss man sich da auf eine gewisse Zustimmung im Volk stützen und es ist unerlässlich, essentiell, da die Bildungsarbeit im Vorfeld der Revolution zu liefern, die Leute über die Begriffe aufzuklären, die bürgerliche antikommunistische Propaganda zu entlarven, zu diskreditieren, diesen Staat, diese bürgerliche Ordnung der Gesellschaft zu diskreditieren und ja, da einfach in der Masse der arbeitenden Bevölkerung des Proletariats dieses Bewusstsein zu schaffen, dass die Revolution reif ist und was Gutes ist, wovor man sich nicht fürchten muss, sondern wovon man langfristig profitieren kann und auch kurzfristig durch den heroischen Kampf oder auch nur die Denkarbeit sein Leben bereichern kann. Nicht mit dieser zynischen, egoistischen Bereicherung des Bourgeois, der auf eigene Rechnung wirtschaftet und Profite abschöpft, wo er eigentlich auf öffentlichem Grund produziert oder zumindest mit öffentlichen sozialen Wesen, die da teilnehmen müssen, produziert und sich das dann privat noch abschöpft und ja, ganz sicher in seine Schatulle tut. Ja, so viel dazu. Zu den Waffen, ich fand es komisch, in diesem anderen Text rief ich ja schon so zu den Waffen und ja, das ist ambivalent. Ich will ja nicht, ja, ich will schon eigentlich zum Kampf aufrufen und sagen, ja, aber jetzt noch nicht gleich, wir sind nicht in dieser revolutionären Situation und wir müssen wirklich die Volksmassen noch weiterbilden. Das kann noch Jahre oder Jahrzehnte dauern, aber es könnte auch schnell gehen. Wir sind jetzt wirklich in einer historischen Situation, die relativ einzigartig und neu ist und da kann man hoffnungsvoll sein und sagen, ja, aber trotzdem, es ist definitiv noch nicht der Zeitpunkt, wirklich dann zu den Waffen zu greifen, nur das mal ja, durchzuspielen, gedanklich und zu sagen, auf welcher Seite würde ich dann gern stehen. Ja, weiter im Text. Nur um ihn wirklich zu verstehen, brauchte es weitere politische Genies wie Lenin. Es ist ein heikler, sehr schwerer Weg, der hier vorgezeichnet wurde. Und doch, ohne diesen zu wagen, steckt die Menschheit im Sumpf und Morast des dumpfen, beklommenen Gefühls fest. Man hält am Alten fest, hält sich die Augen zu, sagt sich, zu uns kommt die Grausamkeit ja nicht. Wir haben unsere Schutzwelle schon konstruiert, dank Produktivkräften. Wo diese Kräfte herkamen? Nun ja, mag sein, dass unsere Vorfahren wenig zimperlich waren bei der Akkumulation von monopolistischem Wissen über das Betreiben der wohlstandsbringenden Schwerindustrien. Aber das ist ja wohl vorbei. Heute legt keiner mehr keinen aufs Kreuz. Und wenn wir diesen Vorsprung gegenüber Pakistan haben, dann aus den bekannten Gründen, dass die weniger fleißig, hartleibig sind und sich einfach weniger rannehmen, um endlich auch mal im Schweiße ihres Angesichts zu schuften und sich emporzuarbeiten. Nicht etwa, weil wir bis zum Letzten die Wirkungen unserer Kapitalwaffe berechnend einsetzen, um den aufstrebenden Pakistani ein ums andere Mal niederzustrecken und in den Staub der Berge Kandahars zurückzustoßen. Ich weiß gar nicht, ob das ein realer Ort ist. Mir einfach so, ja. Ja, Ortsnamen ausgedacht. Dort gehört er hin, rufen die fanatisierten Westeuropäer. Wir haben Angst um unsere Pimmel und Muschis. Die können nicht mehr lieb gehabt werden, wenn zu viele Erdbewohner auf unser höchstes Niveau aufsteigen und etwa auch so profitierten von Industrie und medizinischer Versorgung. Wir sind gekränkt. Jeder hat ja einen Lümmel oder eine Vulva. Also ist an mir wirklich gar nichts Besonderes? Und selbst meine Hände sind nur Nütze, was herzustellen, was dem Kapital zu seinem weltweiten Sieg verhelfen darf. Gut, das verweist also wiederum auf die Blutlinie, die blutige Akkumulation in unserer Geschichte, von der wir dann sagen, wir Westmenschen dann eingetreten bekommen, ja gut, das ist halt das Familienerbe, ne? Du willst doch hier nicht unser Erbe beschmutzen. Ja klar, sind wir heute antirassistisch, antikolonialistisch und so, aber du wirst ja nicht ernsthaft behaupten, unser heutiger Wohlstand, das beruhe auf dem Blut der Menschen, die wir da niedergemetzelt und ausgebeutet haben. Und doch, das, natürlich beruht es darauf und es geht genauso weiter, dass der Pakistani weiterhin in den Staub zurückgestoßen werden muss, weil die Leute sagen, ja, wir haben Angst um unsere Intimzonen. Das bringe ich an und will hier auf Wolfgang verweisen, der brachte im Podcast etwas zur Sprache von einem Theoretiker, der meinte, ja, es gab diese großen narzisstischen Kränkungen des Menschen, wie Darwin sagte, der Mensch stammt vom Tier ab, gar nicht von Gott geschaffen oder so, ja, einfach vom Tier. Das ist dann die Kränkung, dass man auch so nieder ist, niedergestoßen in den Schlamm der Muscheln und Schalentiere oder Meerestiere, aus denen wir dann hervorgekrochen sind. Und die andere Kränkung natürlich Freud, man ist nicht mal Herr im eigenen Haus. Es gibt das Unbewusste, das bestimmt doch meine Gedanken und Handlungen. Ich weiß nicht mal, also ja, man ist kein Gott, man ist noch nicht mal mehr frei, Herr im eigenen Haus. Und dann weitere narzisstische Kränkung eben, aber das sind so die zwei, die mir hängen blieben. Und Wolfgang zählte dann nämlich vier auf und sagte dann, ja, gut, dann natürlich mit Kepler und so weiter das Weltbild, dass die Erde früher im Mittelpunkt stand, denkt, das ist so vielleicht die erste Kränkung. Und dann, aber sehr schön fand ich diesen fünften Punkt, den Wolfgang da referierte, mit Blick auf einen Theoretiker, dass die heutigen Migrationsströme, die Flüchtlinge, die dazu Millionen über die Kontinente ziehen und versuchen einfach in ein sichereres, produktiveres Land zu gelangen, die sind gleichsam Staatlinge. Beziehungsweise nicht nur die, sondern wir alle. Uns allen wird dadurch klar, ja, wir sind ja Staatlinge. Wir als Individuen sind darauf angewiesen, dass unser Staat irgendwie funktioniert. Und wenn da alles zusammenbricht, die staatliche Ordnung, Krieg ausbricht, dann habe ich keine Souveränität mehr über mein Leben. Da kann ich nichts mehr bestimmen. Da muss ich wirklich einfach schon schnell wegzukommen. Und ja, wie mache ich das denn? Noch nicht mal das kann man da noch sicher machen. Geld entwerten könnte dann sein, dann ist sogar dein ganzes Erspartes weg. Ja, also man ist dem Staat so und dessen Funktionieren ausgeliefert. Das fand ich sehr schön, diesen Staatling. Und ich dachte das dann nur noch ein Stück weiter und dachte, dieser Staatling, aber ist nicht eigentlich die narzisstische Kränkung dann zu sehen, ja, da kommen diese ganzen Migranten oder könnten kommen so viele. Und die sind ja auch alle irgendwie sexuelle Wesen. Die meisten heutzutage haben noch ein sexuelles Verlangen, auch wenn die Asexualität auf dem Vormarsch ist, laut Robert Faller. Und ja, also dann bin ich als Einzelner ja auch gar nicht so viel, gar nicht so besonders hier. Ich bin hier in einem 80-Millionen-Volk, uns geht es noch relativ gut und konnte mich hier so gut als Teilhaber fühlen. Aber wenn da diese anderen kommen, ja, die bringen ja auch alle ihre intimen Rohstoffe und Werkzeuge mit und die könnten ja genauso gut, also die treten jetzt auch in den Markt ein. Das ist es leider, heute sind wir so dieser Konkurrenzideologie ausgeliefert, dass wir auch den Sexmarkt als solchen brutalen Unterwerfungsmarkt sehen. Und genau das ist ja leider dann auch die Folge, dass die Monogamie sich so durchsetzt, wiederum als ganz großes Ideal der Zeit. Oder vielleicht ist auch die Monogamie die Folge davon, von dem Konkurrenzframework, ist jedenfalls egal. Aber ich finde es wunderbar. Wir sind Startlinge. Und ja, wir haben es uns ja nicht verdient. Wir haben nichts dafür getan, dass unser Staat hier halt relativ gut funktioniert. In dem Sinne, dass für seine eigenen Bürger, für sein eigenes Land nicht zu diesem Chaos und Entstaatlichung kommt wie in Libyen. Aber man wirkt ja daran mit, dass Libyen oder afrikanische Länder wie Burkina Faso entstaatlicht werden. Das muss man halt wahrnehmen. Es ist ein Weltsystem, der Kapitalismus ist ein anonymes Gesetz. Aber ja, also dieser Intimling, könnte man sagen. Wir alle sind so intim. Und das ist sowas Schmutziges, die schmutzige Basis des Lebens. Und das müssen wir uns unbedingt merken dann für die nächste Folge, auch mit diesem China- und Covid-Text. Covid, die Null-Covid-Strategie feiere ich da ab und sage ganz klar, das ist richtig und unsere westliche Covid-Strategie ist falsch. Und es wäre noch besser, gar nichts zu machen als so einen Scheiß, der die Leute nur verunsichert, aber in China, da kann man sich noch sichern. Und vor allem, man kriegt halt dieses sozialistische Grundgefühl wiederum eingepflanzt. Man kriegt so mit, ja, wir alle sind menschliche Lebewesen. Das ist ja echt krass, da gehen Viren über von einem zum anderen und es könnte sogar der Leben und Tod davon abhängen, mit wem du dich getroffen hast und so. Und ja, dieser Gedanke war vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein bisschen aus dem Fokus geraten, indem wir so entfremdet sind, nicht nur in China, sondern weltweit, aber China hat sich auf diesen westlichen Weg eingelassen, also auch da. Und dann nimmt man es gar nicht mehr wahr, dass wir alle irgendwie zusammengehören, sondern denkt, ja, ich als Individuum bin hier geschützt, drehe mein eigenes Rad, mache mein eigenes Ding und ja. Ja, man hatte schon gleichsam vergessen, wie dieser Schmutz, dieses erotische, anale oder sonstige, diese Körpersekrete, wie das einfach dazugehört und wie das Normalität ist, hat man schon vergessen, weil man sich nur noch als sauberer Citoyen wahrnimmt und weil dieser Staat einen so anspricht und darauf aus ist, zu sagen, ja, es hat alles seine Richtigkeit, sei sauber, zahl deine Steuern, sei ein demokratischer Bürger. Und ja, das analysiere ich in diesem anderen Text, aber den sollte ich jetzt nicht referieren, sondern eigentlich diesen Text zu Ende lesen und wollte das nur zum Ausdruck bringen. Also der Flüchtling ist gleichsam Staatling und der ist gleichsam Intimling und ja. Klar, dieser Doppelgriff des Ökonomischen einerseits bei der Arbeit, bei dieser Produktivität könnte man ersetzt werden. Das schürt dann diese Migrationsangst, aber auch bei der Beziehungsarbeit könnte man ausgetauscht werden und das dann auch vielleicht sogar noch die größere Angst. Nun aber weiter im Text. Genau, vielleicht gehören diese beiden Texte dann aber auch so zusammen und ich muss jetzt aber das hier zu einem guten Ende führen. Ja, und meine Hände, genau, ich bin ja gar nichts Besonderes, selbst ja, als Arbeiter auch da, ja nur insofern, als ich dem Kapital irgendwie helfe, seine Profite zu optimieren. Ja, gut, also die Blutexzesse des herrschenden Systems zu leugnen, ist absurd. Das tun Wolfgang und Stefan aber implizit und jeder, der ganz schaudernd auf die horrenden Opfer der Sowjetsäuberungen und sonstiger wirkungsvoller Maßnahmen schaut. Genau, wirkungsvoll schreibe ich nur, weil Marlon Kohn das so beschrieb, es wird immer wieder eingeebnet mit dem Autoritarismusbegriff oder Totalitarismusbegriff, soll faschistische Diktatur und wirkungsvolle linke Regierung eingeebnet werden, zu einer gleichen bösen Sache. Und ja, das ist selber, ein solches Vorgehen ist natürlich selber sehr böse und sehr begriffslos. Und, ja, und ich fand es aber wunderbar, diese wirkungsvolle Regierung, das ist ja genau das, was man eigentlich will. So wie in der Sowjetunion, dass da so eine unglaubliche Wirkung entfaltet wird, das ganze Land einmal durchgepflügt, die Ackerflächen, die Bauern in die Lage versetzt werden, selber was anzubauen, ihre eigenen Geräte zu haben, die Fabriken aufgebaut werden, unglaublich die Fortschritte gemacht werden bei der Alphabetisierung und so fort. So müsste man heute also auch einfach wirkungsvoll regieren. In Russland, in Deutschland, überall. Aber was wir hier haben, ist eben nur dieses Verwalten. Die bestehenden Maschinerien dürfen weiter rattern und weiter brechen darin die Knochen, so vieler Menschen. Und gut, also, ja, jeder, ja, das ist eben die grundlegende Dialektik hier, indem man da also hinschaut und da ganz schaudert, und, oder wie Wolfgang sagt, oje, Putin, der beschneidet die Freiheit, das ist schon krass, aber noch nicht so krass wie bei Stalin. Und das also so perhorristiert, so schlecht macht, ja, damit rechtfertigt man ja die Gewalt des heutigen Status quo, denn es ist eben eine Entscheidung, die man da treffen kann, ja, entweder oder. Und scheinbar, sagt Wolfgang dann, ja, dann war es wirklich noch schlimmer, das Sowjetregime, die wirkungsvolle Regierung der Bolschewiki, war wirklich schlimmer als die heutige Regierung Merkels oder der liberalen Demokraten, die uns da beherrschen. Ja, dann ist es wohl, also, ja, also, dann sind wir wohl im Recht, heute bei diesem Regierungssystem zu bleiben und uns zu sagen, ja, wir dürfen nicht wieder so hart durchgreifen wie Stalin, wir dürfen nicht wieder so die ganze Gesellschaft umflügen, sondern, nee, ein großes politisches Projekt ist tabu. Und ja, das ist diese Dialektik. Deshalb sagte ich, Stalin, wir im kollektiven Bewusstsein oder Unbewussten der Mehrheit der Gesellschaft wahrgenommen wird, das ist leider sehr falsch und nur so, dass er dadurch, durch diesen Dämon, zu dem er da stilisiert wird, bewacht er gleichsam heute die Profite und die Eigentumsordnung, die der Bourgeoisie zugutekommen, weil die Leute dann wissen, ui, es darf also sich nichts ändern. Oder zumindest so grundlegend dürfen wir das nicht mehr in Frage stellen wie Stalin und da so hart eingreifen. So bewacht Stalin also gleichsam die heutige Ordnung, was ja nicht seine Schuld ist, aber eben ja, schon sehr interessant ist. Ich finde es einfach so interessant, diese Dialektik. Stalin bewacht eigentlich die Ordnung der Bourgeoisie, die am Niedergehen ist, die am Bröckeln ist, für jeden sichtbar, aber anscheinend doch noch nicht, denn wir wissen ja aus der Geschichte scheinbar, so schlussfolgert man hier im liberalen Land, haben wir die richtigen Lehren gezogen. Ne? Ja. Also, nun, ich will doch nur, dass wirkungsvoll regiert werde. Aber genau weil diese Regierung Stalins so gut war, diskreditieren die westlichen Propagandisten sie ein ums andere Mal und stellen es so hin, als seien die Gulags die einzige Wirkung von Stalins Regierungszeit gewesen, wobei sie in Wahrheit bereits 200 Jahre vorher eingeführt worden. Ja, wann genau? Kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht 150 Jahre vorher, jedenfalls unter irgendeinem Zar damals, noch im 18. Jahrhundert, also schon sehr lange Zeit, bevor die Bolschewiki an die Macht kamen. Genau, und das, ja. Ja. Ja, sagt der dumme Stefan, der heutige Imperialismus ist schon beträchtlich, weil in Afrika gehungert wird und irgendeine neue Schweinerei im Podcast behandelt wurde. Ja, diesen Clip habe ich jetzt nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Fand es eigentlich ganz gut, was Stefan da sagte und will ihn hier nur angehen, um ja, meiner polemischen Funktion gerecht zu werden. Aber ganz gut, was er da also sagt, ja, da ist irgendwie so, dass die westlichen Konzerne, dass die Leute da ausbluten, die haben da nichts mehr zu essen. Der Hunger ist auf dem Vormarsch. Und Stefans Resümee war dann, ja, irgendwie, dieser Imperialismus ist schon beträchtlich. Das ist schon beträchtlich und das ist interessant, diese Quantifizierung des Imperialismus, fragte ich mich dann ja, wie beträchtlich denn, also, ja, wie beträchtlich es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht natürlich so beträchtlich, zumindest wie 1917, dass die Massen so geknechtet sind, dass es wieder anders Zeit wäre für eine Revolution. Aber eigentlich ist die Lage noch viel schlimmer als damals. Eigentlich ist es noch viel, viel dringender als damals. Aber okay. Aber das sagt er eben doch nicht mit der letzten Konsequenz. Drückt sich um den Schluss, dass wir eine Spur der Leichenberge hinterlassen. Einfach nur, damit alles weitergehen kann wie bisher. Doch Stalin griff ja genau ein, damit sich was ändert, die bisherigen menschlichen Entwicklungsgänge unterbrochen und neu geformt werden. Dass dabei dann unter anderem zu viele im Gulag landeten, ist unbestreitbar und wurde auch von Stalin selbst als Fehler wahrgenommen. Nun können wir ihn aufgrund von Detailfehlern tadeln und etwa fragen, warum er 1937-38 nicht gegen Jeschow eingriff, der die Terroraktion des NKWD überwachte und organisierte, obwohl ihm dessen Willkür und Destruktivität bewusst sein mussten. Das ist aber was ganz anderes, als unser heutiges deutsches BRD-Regime anzuprangern, welches das Grundböse, das Untermenschentum, die Strunzdummheit schlechthin darstellt. Ja, immerhin sind wir Deutschen auf diese verdrehte, verkehrte Weise Vorbild der Welt. Wir machen das Grundfalsche einfach am effizientesten und exerzieren diese Todesmaschinerien, die irgendwann wieder ins KZ führen, am gekonntesten. Denn hier werden ja jährlich mehrere Millionen aus dem Weg geräumt aufgrund ökonomischer Zwänge. Die Großkonzerne sind so strunzdumm, dass sie keine andere Idee haben, wie Geld zu verdienen wäre. Also saugen sie alle Pfründe aus, grasen die Welt ab und unsere Regierung greift ihnen dafür noch ein bisschen unter die Arme. Genau, und ich will nur sagen, ich selbst habe ja auch keine Idee, wie ich Geld verdienen könnte oder eine Firma gründen könnte. Auch dieser konservative Freund schwärmte immer so davon, ja, eine eigene Firma, das wäre es doch schon. Aber auch er sagt, er ist einfach in diesem bürokratischen Job und verdient ja ganz gut, obwohl es ihm überhaupt keinen Spaß macht und es vollkommen lächerlich ist, was er da erstellt für finanztechnische Prognosen. Die sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen. Das interessiert sowieso keinen in so einem großen Rundfunk, wo man, ja, wo das Geld ja sowieso so reinkommt. Also, ja, sagt er, das ist ein scheiß Job, aber er hält trotzdem dann fest und ja, man hat eben keine andere Idee. Man traut sich noch nicht mal was anderes zu studieren, wie er eigentlich wollte. Jetzt sagt er mir, ja, er will eigentlich, hätte eigentlich so gern ja was Ingenieurswissenschaftliches studiert und ich will ihn dann ermuntern, aber nein, das ist scheinbar irgendwie, ja, man ist. Ist auch verständlich, merke ich ja auch an mir, in dieser brutalen Welt, die aus den Fugen ist, da will man ein Plätzchen, ein Örtchen der Ruhe und Sicherheit haben und sagen, jetzt habe ich hier auch meinen Job, den werde ich doch jetzt nicht irgendwie kündigen. Also das ist immer noch garantiert, das Geld kommt rein, und auch wenn ich schon viel habe irgendwie. Ja, die Welt wird ja immer düsterer, also besser noch mehr zur Seite legen, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Ja, wir beide haben also keine Idee, wie könnte man Geld verdienen. Die meisten nicht. Und das hier in Deutschland und in Mauretanien, dann kann man sich vorstellen, ja, noch weniger. Es gibt natürlich kleinere Läden dann, Gebrauchtwarenläden, Supermärkte, die können dort betrieben werden. Aber ja, das große Rad kann eben nicht so einfach gedreht werden von einem einzelnen Pionier, sondern da bräuchte es wirklich diese Zentralplanung, die Sowjetregierung, die da ihren Plan aufstellt und sagt, so, dieses Gebiet wird jetzt auch mal entwickelt, da müssen wir ein bisschen investieren. Das wurde jetzt vernachlässigt in den letzten Jahrzehnten, damit die Leute auch dort bleiben können. Und eine Perspektive haben. Ja, es ist ganz logisch. Und es ist ganz logisch, wir sind so strunzdumm, ich, dass ich nicht anders wüsste, wie könnte ich Geld verdienen. Gut, durch den Podcast, das ist natürlich schon Podcast oder als Schriftsteller, ja. Aber das ist ja auch nicht kreativ. Weil das ja auch nur nachbildet, nachmacht, was andere vor mir schon gezeigt haben. Dass man so Bücher schreiben kann und so weiter. Genau. Also, ja, das wollte ich nur ausdrücken, diese Strunzdummheit, wie dumm das wirklich ist. Ja, das ist sehr ziseliert, sehr technisiert, diese Industriegüter, die da hergestellt werden, vor allem hier in der Region auch. Das ist auch beeindruckend, diese Produktionsprozesse, aber ja, es ist jetzt eigentlich seit Jahrhunderten, wenn wir bei diesem Beispiel des Autos bleiben, seit Jahrhunderten bekannt in seinen Grundfunktionen und ja, wenn man 100 Jahre Zeit hat, die Fabrikabläufe da zu optimieren, dann wird es auch ganz schön effizient. Und ja, das wird halt so rausgepresst, aber eigentlich sind wir strunzdumm und es gab halt mal ein paar schlaue Leute, klar, es gibt ein paar schlaue Leute, die da Erfindungen gemacht haben, aber die hatten ja auch davor die Ausbildung durch den Staat genossen und so weiter, was halt in Mauretanien dann schwieriger ist. Also ganz klar, da muss man die Leute ausbilden und es ist nicht deren Schuld, sondern eher noch unsere Schuld, dass die heute in diesem Zustand sind durch die Kolonisierung und den anschließenden Imperialismus. Und da ist ganz klar, dass man da eingreifen müsste, empathievoll sein müsste, was die meisten Leute aber nicht. Genau. Unsere Regierung greift diesen Großkonzern dann halt noch ein bisschen unter die Arme, aber mehr wissen sie auch nicht. Die sind sogar noch dümmer, die Politiker vielleicht, ja. Wie auch immer. Hier verursachen wir also den Tod einfach nur um des guten Friedens willen. Wir wollen uns zumindest in unserem Land nicht mehr ins Gesicht schauen und um den richtigen politischen Weg streiten. Alles hat sich eingependelt. Eine andere Welt ist vorstellbar? Nee, ist sie nicht mehr, sagt Stefan. Fukuyama obsiegt. Aus dieser Faulheit und Feigheit vor der Konfrontation richtet man sich ein und findet sich mit Entrechtung in den Gebieten, die vom Imperium abgehängt wurden, ab. Früher noch dominierten wir diese mittels Militär und Kolonialismus, heute mittels unserem überlegenen Diskurs der Demokratie und den weihnachtlich versöhnlichen Geschichten von den drei guten Menschenrechten. Die Menschenrechtsadvokaten sind zutiefst inhumane, begriffslose Tölpel, die mit ihrem Geraune von Menschlichkeit ein barbarisches, mörderisches Terrorregime stützen und ihm, der BRD, bescheinigen, doch noch ganz akzeptabel und vergleichsweise humanistisch zu sein. Ja, was ich so berührend fand, ist hier dieses, man will sich nicht mehr ins Gesicht schauen, genau, das lief halt auch die Brücke zu Covid, auch da vielleicht einfach die latente Sehnsucht, dieses Geheimnis im Gesicht nicht mehr preiszugeben, zu sagen, oh je, was könnte der andere da aus mir rauslesen und ich aus ihm. Und Merkel sagt also, ja, es gibt zum Beispiel auch, gab ja diesen Entwicklungsminister Müller, der diesen Imperialismus in Afrika auch ein bisschen wahrnahm und zur Sprache brachte. Aber gut, wir müssen da grundlegend mal überlegen, was können wir da tun, nicht nur mit Entwicklungshilfe, sondern mit Aufbau der Industrie. Und ja, aber man will halt nicht da rangehen in diese schwierige Diskussion. Das ist Trennung der Bewusstseine, das bedeutet Streit und wir wollen doch einfach nur Harmonie. Der gute Friede soll doch herrschen. Wir sind ja auch schon so ausgebeutet und unterdrückt in unserem täglichen Job, dass wir da auf der politischen Ebene nicht auch noch so diskutieren wollen mit Freunden und Familie. Und deshalb managt Merkel das so solide da weg. Und es geht jetzt aber nicht mehr so mit Scholz. Ich habe das Gefühl, diese Merkel-Masche ist wirklich was Besonderes. Scholz wird da Probleme haben. Das kann er nicht so durchziehen wie Merkel 16 Jahre. Das wird nicht so klappen. Er hat nicht diese Ausstrahlung, diese Gravitas von Merkel. Und Merkel, ja, gebührt einfach Respekt für diese politische Strategie, die erfolgreich war, aber die eben auch sehr mörderisch ist, muss man klar sagen. Und ja, um des guten Frieden willens, um des lieben Frieden willens, ja, wir haben keine Idee und wir sind, ja, wir sind so unterjocht, wir fühlen uns ausgepresst, dass wir einfach sagen, ja komm, jetzt machen wir so weiter, die tradierten Normen, wir wollen das Erbe der Gesellschaft nicht beschädigen, wir wollen doch nicht sagen, dass unsere Vorfahren hier grundfalsch gewirtschaftet haben und die ganze Welt ausgeplündert haben. Und das, ja gut, unsere Vorfahren vor 100 Jahren vielleicht, ja, das können wir sagen, aber doch nicht unsere Vorfahren vor 10, 20 Jahren. Nee, das ist ja irgendwie alles auch legitim hier und deshalb komm. Ja. Und so finde ich das einfach, ja. Und das, was anderes, was die Bolschewiki machen, da ist wirklich diese Diskussion, man greift ein, man sagt, so und so muss es gehen und das ist so komplex, kompliziert, dass man überhaupt diesen Mut aufbringt, ist erstaunlich, wenn man überlegt, wie der Mensch doch eigentlich immer darauf gepolt ist, zu folgen, zu gehorchen, den tradierten Werten. Also es ist sehr erstaunlich, was da passiert. Und da geschehen auch schlechte Dinge, wie dass so viele Leute im Gulag landen, wie es in dieser Stalin-Biografie von Ian Gray hieß. 10 Millionen etwa saßen im Gulag dann ein, nach dieser Säuberungswelle 1938. Und Stalin sagte selber, naja, also das ist irgendwie nicht so gut, aber ja, es bringt uns ja nichts, die ganzen Leute dahin zu stecken, aber irgendwie wollte er dann auch nicht mehr eingreifen in diese exzessiven Beschuldigungsorgien dann, wonach man sich gegenseitig beschuldigt. Und ja, das ist sicher nicht wünschenswert, so eine Situation. muss man aber so beurteilen, dass sich das einfügt als ein Nebenwiderspruch in ein Hauptprojekt des Guten, der Idee überhaupt, dass die Menschheit nach was Gutem strebt, wie diese Idee des Platon, dass man das aufnimmt, oder wie Hegel, die Idee verwirklicht sich irgendwie im dialektischen Prozess. Und ja, und da hinkommen will und sagt, ja, wir nehmen es hier ganz klar wahr, wie, so, wie die sozialen Spaltungen sind, hat Stalin ganz klar gesehen in seiner Jugend in Georgien. Und wir glauben die Selbsterzählung der Gesellschaft nicht mehr, der Zar, der uns sagt, ja, alles ist, alles hat seine Ordnung, alles ist beim Rechten. Nee, sagen wir, sondern wir sehen, wie die Leute hier geknechtet sind, nicht zu essen haben, nicht zu Alkoholikern werden, weil sie so arbeitslos sind. Und ja, dann muss man jetzt relativ drastisch eingreifen in die Gesellschaft, um dafür die zukünftigen Generationen eine bessere Basis zu schaffen. Und genau, dann passieren auch solche Sachen, wo klar ist, das wäre jetzt irgendwie besser, man hätte das anders gemanagt. Und es ist natürlich mit der Säuberung auch nur erklärbar durch diese faschistische Bedrohung damals, die ganz klar war im Westen, durch Deutschland und Japan, die aggressiv da ja sich schon andere Gebiete einverleibt haben. Dass Stalin da gesehen hat oder gedacht hat, der Krieg mit Deutschland ist unvermeidbar, wir müssen ihn rauszögern, aber wir müssen halt auch dann Leute haben im Militär und auch sonst in der Gesellschaft, die verlässlich sind, die nicht der Konterrevolution zuneigen. Ja, in anderen Zeiten wäre es sicher wünschenswerter, mehr innerparteiliche Demokratie zu haben, dass die Leute ihre Meinung sagen. Aber damals war es dann halt so, das wurde als die richtige Strategie gesehen und ich will da nicht heute Stalin ans Bein pinkeln und sagen, hör mal, du hättest das lassen müssen mit dem Terror, sondern sagen, differenziert, ja, also er hat ja in dieser Biografie, hieß es, laut dieser Biografie selber gesehen und bedauert, dass so viel menschliches Material dann dort unnütz im Gulag sitzt und nicht mehr bereitstand, aber er sah es halt irgendwie als notwendig. Und ja, da sage ich ganz klar, ich kann es nicht abschließend beurteilen. Und es ist aber klar, also das Grundlegende, das bezieht sich auch in gewisser Weise auf Krohn, wie er mich das lehrte, es ist nun mal ein Unterschied. Ja, Merkel lässt weiterlaufen und setzt dazu Gewalt ein, betätigt sich ihrer Macht, lenkt die aufmüpfigen Volksmassen in die richtigen Bahnen. Und das, die eine Bahn davon ist zum Beispiel dieser AfD-Diskurs, der Anti-Flüchtlingsdiskurs, der von Merkel ja auch bewusst so herbeigeführt wird. Diese, ja, sie positioniert sich dann auf der anderen Seite, aber bleibt trotzdem Herrin in diesem Spiel. Und ja, damit die Volksmassen sich mit solchen Scheinproblemen aufhalten und sagen, oh je, da überrennen uns die Ausländer und nicht die wirkliche ökonomische Degeneration, Deklassierung zur Kenntnis nehmen. Nun, ja, Faulheit und Feigheit, und deshalb sagt man dem Volk, dem geben wir noch so, sowas, wo sich dann dran reiben kann, aber nicht in dieser wunderbar produktiv-erotischen Sichtweise, sondern wirklich in der, ja, chauvinistischen Sichtweise, dass man sich dann gegen die Flüchtlinge positioniert und dass dieses Good Cop, Bad Cop Spiel zwischen Merkel und Seehofer und so weiter, das sich bis heute noch weiter durchzieht, obwohl die beiden nicht mal mehr regieren. Nun, aber ja, ist, der Text endet ja gleich schon, ne? Also ich fand diesen Part nur einfach am wichtigsten mit dem guten Frieden, ne? Es ist hier in Deutschland Frieden, aber der Preis dafür ist halt Krieg in anderen Weltecken, ne? Und ja, aber das ist es uns schon wert. Gut. Das reinigende Signum des Dollars exekutiert die Brutalität der Ökonomie, den puren Egoismus. Sei du selbst, schau nach dir selbst. Und neben dir wühlen halt die Bettler in den Mülltonnen, wie in den Straßen Südamerikas. Es braucht keinen Diktator, der uns anleitet, was zu tun ist. Auch Hitler musste ja keine expliziten Befehle mehr erteilen, nachdem die Doktrin einmal klar und etabliert war. Die Juden sind zu verheizen. Also, da weiß jeder Lagerkommandant, was zu tun ist, wie der Output zu steigern ist. Und so auch heute. Millionen verhungern, Bauern wird die Lebensgrundlage entzogen durch Dürren, Überflutungen und so weiter. Das vorgelebte westliche Modell der Kapitalanbetung wird in Afrika befolgt, weil man weiter an die weiße Überlegenheit glaubt und sich nicht traut, selbstständig auf die Geschichte zu blicken und die Horrorgeschichten über das Gulag und die UdSSR zu hinterfragen und als die scham- und anstandslose Propaganda, Klammer auf faschistischer Basis, zu enttarnen, die sie ist. Auf faschistischer Basis immer wieder betone ich das, ja, weil diese antikommunistische Haltung damals eben von Hitler, von den Nazis ganz klar gepflegt wurde und so aufgebaut wurde. Und die Sowjetunion da richtigerweise schon ihr Volk damals vor dem Krieg auf den Antifaschismus einschwor und sagte, ja, wir sind das Bollwerk, die Bastion des Antifaschismus, und sie ja auch recht hatten, weil diese westeuropäischen Länder da Hitler nicht so die Stirn boten und nicht mit der Sowjetunion kooperieren wollten, um ein Militärbündnis zur gegenseitigen Verteidigung zu schließen, sondern Hitlers Blick eben gezielt nach Osten lenken wollten, um zu sagen, ja, soll der da doch mal seine Kräfte verausgaben gegen die Sowjetunion. Ja, und deshalb ist wichtig, das zu enttarnen. Also das ist halt ein bisschen blöd, dann heute, wenn man solche Horrorgeschichten erzählt über die Sowjetunion. Und das ist nicht nur eine Propaganda dieser bürgerlichen Staaten, sondern wirklich dieses dieser faschistischen Staaten damals. Auf dieser Grundlage steht das noch, Deutschland, Japan, Italien. Und viele dieser geschichtlichen Fakten, auf die sich bezogen werden, sind eben aus dieser Zeit von Leuten, die damals ihre Texte geschrieben haben, um dann in Nazi-Deutschland publiziert zu werden und dort das Grauen über die unterentwickelten Ostmenschen zum Ausdruck zu bringen und diesen Völkerhass anzuheizen. Ja, und es ist sehr schwierig, was ich hier schreibe, sehr doppelbütig, sagen wir mal. Das birgt wiederum die Gefahr abzustürzen in den reinen Zynismus. Ich sage über die Juden. Und aber ja, da wollte ich eben nur festhalten, das ist wie mit der Ökonomie, wie Stefan das auch sehr gut festhielt, damals in Folge 119 war es, glaube ich, wo er sagte, ja, diese westlichen Konzerne, die machen da ihre Profite in Afrika. Aber warum übertreibt man es immer so, wie Hitler das dann übertrieben hat mit seinem Überfall auf die Sowjetunion, wenn er einfach nur dabei geblieben wäre, gegen England Krieg zu führen, dann ja, hätte er vielleicht gewinnen können, sagte Steffen. Das sind dann die Hollywood-Szenarien. Und auch unsere Konzerne heute, selbst bei Leuten, die so extrem hungern, also da könnte man ja dann sagen, komm, dann ja, irgendwie findet man eine Lösung, da, dass wenigstens Nahrungsmittel so verteilt werden an alle, die es brauchen, dass man da irgendein System mit Nahrungsmärkchen und so weiter erschafft und dass die dann geliefert werden können, dass wir sagen, ja, okay, es interessiert uns nicht weiter, was mit euch ist, medizinische Versorgung und so weiter, aber wenigstens Nahrung geben wir euch, dass niemand hungern muss. Könnte man ja machen. Und ja, aber die übertreiben so, dass da will man noch das Letzte rausquetschen, die letzten 5%. Und so, ja, ist es eben ein abstraktes Gesetz, ein soziales Entwicklungsgesetz, alle befolgen es, alle halten es halt für das Normale. Und so auch bei Hitler, ja, das ist dann halt irgendwie das Normale, wenn man schon darauf eingestimmt ist die ganzen Jahre, auf den Judenhass, und dann ja, werden die Juden halt ermordet ab den 40er Jahren, wobei ich weiß, das wurde ja auch nicht so in dieser Offenheit propagandistisch dann offengelegt von den Nazis. Viele Leute haben dann ja gesagt, sie wussten nichts vom Holocaust, aber ja, das Entscheidende für mich ist hier dieses abstrakte Gesetz, es pendelt sich so ein, Hitler, klar gibt er einmal die Richtung vor, aber dann weiß ja schon jeder, was zu tun ist, und dann ist halt in den Lagern so, dass klar ist, wir müssen hier die Gaskammern bauen, wir müssen Leute da reinschicken und die Leichen dann verbrennen, das erwartet die Führung von uns, das was zu tun ist, und ja, so leider auch heute, auch wenn es nicht so bestialisch exekutiert wird, dieser Massenmord. So ist es ja doch genau dieses westliche Modell, das in Afrika weiterhin nachgemacht wird, weil man daran glaubt, ja, es könnte doch auch für uns klappen, wenn wir nur westlicher werden. Und und wichtig hier am Ende, ja, bringe ich nur diese Hoffnung zum Ausdruck, diese Staaten mögen doch auch mal auf die sozialistischen Projekte des 20. Jahrhunderts blicken, wie in Burkina Faso, was ja dann für Afrika vielleicht ein näherer Anknüpfungspunkt sein kann. Wobei natürlich so ein großes Projekt wie die Sowjetunion dann doch nochmal für sich steht, einfach ein größeres Vorbild ist. Und da einfach drauf schauen und sagen, ja, das, was man, diese westlichen Selbstgewissheiten sind Lügen. Und wir könnten uns eher an diesem Staatsmodell und dieser Gesellschaftsvision von Stalin orientieren. Dann könnten wir, glaube ich, zum raschen Fortschritt kommen. Gut, und das ist dann aber wirklich alles. Das habe ich ja hier punktgenau ausgedrückt und kann hier sagen, dass ich geschafft bin, nach 1,5 Stunden. Wir verhaspeln uns hier. Diese Auseinandersetzung mit den anderen Podcasts stagniert, geht nicht wirklich weiter. Und auch die Bücher, die ich aufarbeiten wollte, bleiben liegen. Es ist viel liegen geblieben in meinem Podcast. Und das soll aber für heute mal normal sein. Und ich sage euch ja, es bleibt auch noch weiterhin liegen. Diese Bücher habe ich mir hier hingelegt, eigentlich zum Vorlesen. Aber räume ich jetzt zurück ins Regal und sage euch, legt euch auch hin. Gar kein Platz mehr hier. Ja, gut, liebe Leute. Legt euch auch hin, noch ein paar launige Schlussworte, ja oder nein. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr die Kraft. Und sage euch einfach, alles Liebe, Liebesgrüße und stalinistische, humanistische, menschliche Aufbaugrüße, Produktivitäts-, Entwicklungs-, Hoffnungs-, Salute. Und mit diesen gewundenen Grußworten bedanke ich mich für euer treues Festkleben am Lautsprecher, wo ihr mich wahrnimmt, und sage euch, ich bin der Grüß-August, ja. Ich bin gleichsam hier ein Symbol und Präsident, wie Stalin, der zwar nicht Präsident war, aber trotzdem die Sowjetmacht verkörperte und einfach eine supreme Autorität ausstrahlte. Und so will ich auch sein, aber meine Autorität ist auch ein bisschen schmutzig und darauf kommen wir dann wirklich das nächste Mal wieder. Auch heute schon, aber nächstes Mal müssen wir noch tiefer in diese schmutzigen Pfützen und Furchen und waldigen, moosigen Erdreiche eindringen und uns hinab sinken lassen. Gut, und damit ciao und auf Wiederhören.